AI und Gesellschaft – Wege in die neue Welt. Folge 1. Dem Brain Code auf der Spur. Gast ist heute Rolf Pfister vom Lab 42 in Davos.
Dem Brain Code auf der Spur. Das ist das Thema der ersten Folge unseres Podcasts AI und Gesellschaft – Wege in die neue Welt. Dazu spreche ich heute mit Rolf Pfister, Director of Research des Forschungsinstituts Lab 42 in Davos. Rolf, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Erzähl doch mal, wie genau ist dieses Lab 42 entstanden? Warum hat man das gegründet? Das gibt es ja noch nicht sehr lange. Seit dem Juli 2022 existiert das.
Mhm, genau. Dem gingen schon einige Vorarbeiten voraus. Also die Mainz-Schweier Stiftung steht dahinter. Die gibt es seit 2015. Und die Idee dahinter ist, wir möchten künstliche Intelligenz auf menschlichem Niveau erreichen. Und es gibt sehr viele Firmen, die daran arbeiten, Google, Microsoft, Apple und so. Aber das Problem ist, die verfolgen alle einen sehr bestimmten Ansatz. Und wir glauben, dieser Ansatz führt nicht zum Erfolg. Außerdem, das sind alles kommerzielle Firmen, die wollen einfach nur Geld machen. Und wir denken, dass sowas Bahnbrechendes wie künstliche Intelligenz von Menschen für Menschen entwickelt werden soll.
Also es geht da nicht einfach nur um Technik, sondern um künstliche Intelligenz und was auch mein Eindruck ist und wo ich doch davon ausgehe, dass das nicht einfach jetzt die Welt auf technischer Ebene verändert, sondern auch überhaupt auf gesellschaftlicher, politischer und auf ganz vielen Ebenen.
Definitiv künstliche Intelligenz. Ich würde es am besten vergleichen mit sowas wie Elektrizität oder jetzt auch das Internet. Das ist nicht was, was man einmal entwickelt und dann in einem spezifischen Bereich angewendet wird, sondern es ist etwas, was die ganze Gesellschaft durchdringen wird. Und wir können jetzt auch noch gar nicht sagen, wie es sich weiterentwickeln wird. Also man kann natürlich sagen, es geht in die Richtung und diese Richtung, aber es gibt so viele Anwendungsbereiche, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann.
Also im Lab 42, da klügelt ihr nicht irgendwelche neuen Algorithmen aus oder nicht nur, sondern es geht auch darum, dass ihr euch da Gedanken macht und Modelle entwickelt, wie sich die Zukunft generell verändern wird durch KI.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil davon. Also das Ziel ist natürlich, den Algorithmus zu entwickeln, der künstliche Intelligenz auf menschlichem Niveau darstellt. Aber wir wollen jetzt nicht wie eine Tech-Firma einfach sagen, wir wollen diesen Algorithmus haben, um dann damit möglichst viel Geld zu machen, sondern wir sagen, okay, wie können wir diesen einsetzen und was sind auch die ganzen gesellschaftlichen Implikationen davon, was sind die moralischen Implikationen davon? Und das ist für uns sehr wichtig, weil künstliche Intelligenz ist nicht einfach nur technisch, es ist wirklich in der Gesellschaft eingebettet. Und man sieht es ja auch jetzt schon, es ist in so vielen Bereichen angewendet, in der Medizin, in der Justiz und sonst wo und das, obwohl es nur die Anfänge von künstlicher Intelligenz sind.
Man hört ja vieles im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence. Da wird auch man redet viel von Chancen, es wird aber auch viel von Risiken und Gefahren gesprochen. Was mir auf eurer Website auch aufgefallen ist, da wird auch das goldene Zeitalter erwähnt. Denkt ihr, dass wir einem goldenen Zeitalter entgegengehen grundsätzlich? Dank Artificial Intelligence.
Davon gehen wir aus und es ist auch unsere große Hoffnung und auch unser Daseinszweck, weil wir möchten die KI wirklich dafür auch so nutzen und aufbauen und sicherstellen, dass wenn KI entwickelt wird, dass sie dann auch dafür eingesetzt wird. Vielleicht vorweg noch, künstliche Intelligenz muss man sich wie ein Werkzeug vorstellen, also wie ein Hammer oder wie auch alles andere. Es ist an sich neutral. Also im Hollywood zum Beispiel gibt es ja natürlich die Terminator-Filme und so weiter und alle haben Angst vor KI und sagen, ja, was, wenn sie Bewusstsein entwickelt und so weiter. Das wird nicht passieren, weil KI ist einfach nur ein Werkzeug und es führt Rechenoperationen durch, platt formuliert. Aber das bedeutet auch, wie jedes andere Werkzeug, man kann es für was Gutes einsetzen, aber auch für was Schlechtes. Und man kann es zum Beispiel einsetzen, um in der Videoüberwachung automatisch, ja, gefährliche Situationen zu erkennen. Und es kann einerseits natürlich unserem Schutz dienen, andererseits aber natürlich auch der Überwachung von Menschen. Und so ist es bei allem. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass KI nicht per se gut oder per se schlecht ist, sondern wie alles andere hat es einfach ihre guten und ihre schlechten Seiten. Und es liegt an uns Menschen zu entscheiden, wie wir es einsetzen wollen, aber auch wie wir es nicht einsetzen wollen.
Also es liegt an uns, was wir mit dem Werkzeug machen. Mit dem Hammer kann man jemanden erschlagen, man kann aber auch etwas Schönes damit bauen, etwas Tolles konstruieren. Mhm. Bei AI geht es weiter. Man spricht ja sogar davon, dass das vielleicht auch mit großer Wahrscheinlichkeit im Gesundheitswesen ganz bahnbrechende Fortschritte erzielen könnte.
Also das tut es auch bereits und zum Beispiel, man weiß jetzt sehr viel mehr darüber, wie sich Moleküle verhalten. Man kann Medikamente testen, ohne dass man sie an Tieren oder Menschen testen muss. Man kommt auf neue Medikamente und all das ist nur durch KI möglich. Und deswegen sehen wir auch, dass KI zu einem neuen goldenen Zeitalter führen kann, weil man kann es in so vielen Bereichen anwenden, zum Beispiel auch im Klimaschutz oder um die Gesellschaft und die Wirtschaft zu optimieren. Und wenn man KI weiterentwickelt, dann sind wir in der Lage, eine Gesellschaft aufzubauen, wo jeder mehr als genug hat und gleichzeitig die ganzen negativen Aspekte, die wir jetzt haben, wie dass wir die Natur zerstören zum Beispiel, die werden dann nicht mehr stattfinden.
Man redet aber auch davon, dass KI möglicherweise Arbeitsplätze vernichten wird. Umgekehrt könnte es Arbeitsplätze schaffen. Aber kann man grundsätzlich vielleicht auch sagen, dass unsere Welt jetzt komplexer wird? Oder kann es auch sein, dass gewisse Sachen einfacher werden?
Das sehe ich jetzt als zwei unterschiedliche Punkte. Also zum einen zu den Arbeitsplätzen. Ja, es werden auf jeden Fall, ich würde nicht sagen Arbeitsplätze vernichtet werden, sondern Arbeitsplätze obsolet. Aber das ist etwas, was die ganze Zeit bereits passiert. Wenn man sich zum Beispiel Geschichte anschaut, früher haben wir alle auf dem Feld gearbeitet und irgendwann wurden wir so gut in der Nahrungsmittelproduktion, dass Menschen frei wurden für was anderes. Da haben diese Menschen erstmal ihren Arbeitsplatz so betrachtet verloren. Aber dann konnten sie zum Beispiel Kleidung herstellen, Häuser, sich der Kunst widmen und mittlerweile arbeiten ungefähr 1% der Menschen noch für die Nahrungsmittelproduktion und fast alle im Dienstleistungssektor. Bei KI wird es genauso sein. Es werden sehr viele Arbeiten wegfallen. Gleichzeitig werden aber neue dazukommen. Und gesellschaftlich ist ja auch die Tendenz da, wenn wir weniger arbeiten müssen, dann arbeiten wir auch weniger. Also früher musste ich ja zum Beispiel 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und das 365 Tage im Jahr arbeiten. Ich glaube, das möchte keiner von uns. Aber das ist natürlich auch das, worauf wir jetzt achten müssen, dass wenn KI genutzt wird, dass es dann so ist, dass es für alle gleichmäßig verteilt wird und zum Beispiel alle weniger arbeiten müssen und nicht, dass jetzt nur bestimmte Leute zum Beispiel sehr viel Geld machen, gar nicht mehr arbeiten müssen und andere trotzdem noch 6 oder 7 Tage die Woche arbeiten müssen.
Was vielleicht vielen Leuten Angst macht, ist der Weg dorthin, die Veränderung. Wenn ich einen Job habe, wo ich schreibe, muss ich mich ja wohl unweigerlich damit auseinandersetzen, dass das jetzt eine Maschine auch kann. Und dann könnte ich ja Angst haben, dass ich irgendwie da quasi übertrumpft werde von einer Software, von einer Maschine. Oder es ist vielleicht auch ein bisschen unbequem, wenn man es dazulernen muss.
Also für manche Jobs wird bestimmt so sein, dass diese komplett wegfallen und einfach obsolet werden und dann, ja, natürlich, ich muss was Neues lernen, aber ich sehe es auch als Chance, weil dann kann ich sagen, okay, was möchte ich denn überhaupt lernen? Und bei vielen anderen Jobs wird es so sein, dass die Maschine nicht einfach unsere Arbeiten erledigen wird und wir komplett obsolet werden, sondern dass die Maschine uns unterstützen kann. Und ich würde es nicht als ich gegen die KI sehen, sondern ich mit der KI. Zum Beispiel, ich verwende es auch GPT ziemlich häufig, aber nicht, weil ich sage, okay, schreibe meine E-Mails oder sonst was und ich muss jetzt nichts mehr machen, sondern als Inspiration. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Roman schreiben würde, dann kann mir vielleicht die KI gute Ideen geben, wie ich den schreiben kann, kann mir neue Perspektiven geben, kann vielleicht einen anderen Charakter abbilden. Also ich sehe es mehr als ein neues Werkzeug, was uns viele zusätzliche Möglichkeiten gibt und weniger als etwas, was mich zerstören möchte oder irgendwas in dieser Richtung.
Man muss sich mit der künstlichen Intelligenz in dem Sinn eigentlich anfreunden, könnte man sagen. Man darf es nicht als Bedrohung betrachten.
Genau, und auf jeden Fall auf die Chancen fokussieren, die es definitiv bietet. Es ist, ja, es hat natürlich seine Nachteile, aber ich denke, es kommt immer darauf an, wie wir dazu stehen und wie wir es nutzen wollen. Und wenn wir auf die Vorteile achten, dann können wir auch sehr viele Vorteile daraus ziehen.
Jetzt wird beim Lab 42 auch von dem Brain Code viel gesprochen, der geknackt werden soll. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Das ist bei uns ein Pseudonym und wir gehen davon aus, dass Intelligenz auf sehr einfachen Prinzipien beruht. Und momentan versucht man, unglaublich komplexe Software zu bauen, um irgendwie künstliche Intelligenz zu simulieren. Nur man weiß noch nicht wirklich, was Intelligenz ist. Und wir glauben, die Lösung darin, künstliche Intelligenz zu entwickeln, ist, dass wir verstehen, was Intelligenz ist und diese einfachen Prinzipien dann erkennen. So wie zum Beispiel das Gesetz der Aerodynamik uns erlaubt hat, dann Flugzeuge zu bauen. Man hat am Anfang alles Mögliche gebaut und es ist mehr schlecht als recht geflogen oder meistens auch gar nicht. Und man wusste auch nicht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Flügel ein bisschen länger mache, stürzt das Flugzeug dann ab oder fliegt es besser. Aber in dem Moment, wo man das Gesetz gefunden hat, wusste man, okay, ich muss die Flügel so bauen, ich habe diese Möglichkeiten und es war alles sonnenklar und jetzt kann jeder eigentlich ein Flugzeug einfach nur durch die Lage des Gesetzes bauen.
Dem Braincode seid ihr schon auf der Spur. Wann werdet ihr den knacken?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hoffe, es wird innerhalb dieses Jahrzehnts sein. Und wir haben bereits einige Fortschritte gemacht. Wir haben zum Beispiel verschiedene Prinzipien identifiziert, die relevant sind für Intelligenz. Und jetzt arbeiten wir gerade an verschiedenen Challenges, um die auch wirklich zu lösen und diese Prinzipien in Code zu übersetzen, um dann nutzen zu können.
Du bist ja auch noch im Bereich, du studierst Philosophie, beschäftigst dich mit solchen Themen. Inwieweit spielt das in deine Arbeit beim Lab42 hinein?
Ich würde sagen, es ist in zweierlei Rolle relevant. Zum einen, es hilft mir zu verstehen, was KI gesamtgesellschaftliches bedeutet und wie das, was wir machen, was das für eine Rolle spielt und auch was für Auswirkungen es hat und sicherzustellen, dass die Auswirkungen zumindest überwiegend auch positiv sind. Zum anderen aber, mein Bereich in Philosophie ist Wissenschaftstheorie und der beschäftigt sich damit, wie müssen wir forschen, um zu Ergebnissen zu kommen. Und das ist natürlich sehr interessant, weil wir möchten was unglaublich Komplexes erforschen. Und da ist natürlich die Frage, okay, wie bauen wir jetzt die Forschungsstrategie auf, dass wir am Ende dann den Braincode auch wirklich knacken können. Im Silicon Valley sagt man, okay, wir holen einfach Hunderttausende von Programmierern, setzen die alle drauf an und dann wird das schon irgendwie klappen. Die entwickeln unglaublich große Modelle, wie man jetzt auch bei GPT gesehen hat, aber sie sind nicht wirklich intelligent und sie wissen auch nicht, wieso diese Modelle so sind, wie sie sind und was zum Beispiel noch fehlt, damit sie Intelligenz haben. Und wir möchten einen umgekehrten Weg gehen. Wir möchten verstehen, was Intelligenz ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann sind wir auch in der Lage, Intelligenz zu erschaffen und so gesehen auch zu kontrollieren.
Wie seid ihr denn auf den Standort Davos gekommen? Davos hat ja auch eine Geschichte als Forschungsstätte und ihr seid da wirklich in der Villa Fontana, wo eigentlich Davos als Kurort seinen Anfang genommen hat. Hat das einen spezifischen Grund, dass ihr physisch diesen historisch bedeutenden Ort gewählt habt?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen, in Davos gibt es mehrere weltweit anerkannte Forschungsinstitute, wie zum Beispiel die AO Foundation oder auch PIMOT, die in der Weltraumforschung aktiv sind. Und es ist natürlich für uns schön und auch eine Ehre, dort zu sein. Und wir tauschen uns auch sehr eng mit den anderen Instituten aus. Der zweite Grund ist, dort ist ja auch regelmäßig das WEF. Das ist einerseits für uns eine Inspiration, weil wir möchten auch die gesamte Welt vereinen und zusammenbringen an dem Ort. Gleichzeitig sehen wir es aber auch ein bisschen als Gegenpol, weil wir möchten nicht eine elitäre Gemeinschaft bilden, die an KI forscht, sondern wir möchten es wirklich für die Gemeinschaft, für die gesamte Gesellschaft beziehungsweise alle Gesellschaften auf der Welt bauen. Das heißt, das WEF ist für uns so Inspiration und Gegenpol zugleich. Und das Dritte, muss man sagen, Davos und die Natur dort sind sehr schön. Und das ist auch jedes Mal einfach schön, dort zu sein und dort zu arbeiten und auch sehr inspirierend. Also gerade dann, wenn ich am Wandern, am Gleitschirmfliegen oder Mountainbiken bin, dann kommen mir die besten Ideen, wie ich im Lab was weitermachen kann.
Also Inspiration ist ein wichtiges Thema bei einem so vordergründig vielleicht technischen Thema wie Artificial Intelligence.
Definitiv. Also die Lösung liegt nicht darin, irgendwas möglichst Komplexes zu coden, sondern zu verstehen, was wir überhaupt coden möchten. Das dann tatsächlich noch zu programmieren, das ist der kleinste Teil. Also was man zum Beispiel bei uns noch dazu sagen muss, ist, wir als Lab sind sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben nicht nur Computerexperten, sondern zum Beispiel eben mich als Philosophen, aber auch Quantenphysiker, Mathematiker, Biologen. Einfach weil wir glauben, die Lösung, die ist irgendwo da draußen. Nur sie ist nicht in der Informatik drin. Das heißt, wir möchten wirklich Menschen aus aller Welt mit den diversesten Hintergründen zusammenbringen, um das zu verstehen. Und gleichzeitig hoffen wir natürlich auch, diese wiederum inspirieren zu können. Es ist wirklich als eine Austauschplattform gedacht.
Was wird da konkret gemacht?
Momentan haben wir zwei Challenges, also Wettbewerbe am Laufen. Das eine ist der Arcathon und ARC dient als Benchmark, um festzustellen, wie intelligent ein Programm ist. Die meisten sogenannten KI-Programme, die es heutzutage gibt, das sind eigentlich Programme, die für sehr spezifische Probleme geschrieben wurden, wie zum Beispiel Go zu spielen oder jetzt Krebs auf Röntgenbildern zu erkennen. Das Problem ist, sie sind nicht intelligent, weil Intelligenz ist nicht die Fähigkeit, ein bestimmtes Problem lösen zu können, sondern unbekannte neue Probleme lösen zu können, indem ich die Lösungen von anderen bekannten Problemen übertrage. Und das können die meisten Ansätze heutzutage überhaupt nicht. Und dafür haben wir den Arcathon. Das ist ein Wettbewerb, in genau dieses eben abgefragt wird und wo Leute gefordert werden, komplett neue Lösungen zu entwickeln, um dieses Problem zu lösen. Und dort haben wir bedeutende Fortschritte gemacht. Wir haben das Benchmark bereits um über 50% angehoben innerhalb eines Jahres. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, das ist jetzt ein Algorithmus, der Intelligenz aufzeigt oder irgendwas in dieser Richtung. Aber wir machen Fortschritte in, wie muss ein Algorithmus aufgebaut sein? Was sind die Prinzipien dahinter, damit er tatsächlich nicht nur ein spezifisches Problem lösen kann, das wir bereits kennen, sondern auch neue, unbekannte Probleme lösen kann? Und das ist zum Beispiel sehr relevant, wenn wir selbstfahrende Autos haben, weil dort werden wir immer auf Situationen stoßen, die wir noch nie zuvor erlebt haben. Und jetzige Autos, die kommen damit nicht zurecht.
Wie wird die Zukunft aussehen? Gibt es überhaupt einen Wettbewerb oder mehr ein Miteinander?
Ich würde sagen, es ist definitiv ein Miteinander. Wenn man sich zum Beispiel einen Taschenrechner anschaut, der ist wesentlich besser als wir im Rechnen, aber er ist halt nur wesentlich besser im Rechnen. Und genauso, wenn wir jetzt KI erschaffen, dann wird sie in bestimmten Bereichen viel besser sein als wir, zum Beispiel, weil sie einfach ein komplettes Buch in 10 Sekunden lesen kann. Das werden wir nie können. Aber ich glaube, KI kann unsere Schwächen ergänzen und so können wir insgesamt zusammen mit ihr wesentlich weiterkommen und uns auch in die Richtung entwickeln, die wir wollen und die Gesellschaft werden, die wir werden möchten.
Kann es auch sein, dass die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz etwas anspornt? Man sagt ja, wenn man sich mit intelligenten Leuten umgibt, dass man sich dann auch, dass man dann nicht klüger wird, sondern auch eben da inspiriert wird und weiterkommt und neue Perspektiven entdeckt.
Das ist definitiv der Fall und das ist auch eins der Sachen, worauf ich mich mit am meisten freue, dass wir dann zum ersten Mal einen, ich sag mal, geistigen Gegenpart haben. Also es sind keine Wesen, die existieren wie wir. Es ist einfach nur Texte generiert wird zum Beispiel, aber wir bekommen zum ersten Mal eine nichtmenschliche Perspektive auf die geistige Welt und auch auf uns selber. Das heißt, wir bekommen zum ersten Mal einen Spiegel vorgehalten. Ein bisschen so wie, wenn wir zum Beispiel mit Tieren spielen und sehen, wie die Tiere uns wahrnehmen, aber natürlich auf einem viel höheren Niveau und wir können auch wirklich sehr gut damit interagieren. Also für mich ist es ja vielleicht am besten vergleichbar, wie wenn Außerirdische kommen und wir diese kennenlernen dürfen. Und auch dann ist natürlich bei den Außerirdischen die Frage, wie stellen wir uns Menschen dazu? Und wir können sagen, wir bekriegen sie, wir möchten nichts von ihnen wissen. Oder wir sagen, ja, wir möchten von ihnen lernen und schauen wir mal, wo wir gemeinsam hinkommen.
Also um das nicht dystopisch zu sagen, es gibt immer noch einen Platz für den Menschen oder sogar noch mehr.
Definitiv. Also ich glaube, wir können unseren Platz erweitern und KI wird auch keinen Platz beanspruchen, weil sie ist ein Werkzeug. Man kann jederzeit den Computer auch wieder zuklappen. Und mit KI werden wir so viel mehr erforschen können und so viel weiterkommen, dass das, was wir dort gewinnen, sehr viel größer ist als das, was wir verlieren würden.
Was ist deine persönliche Erfahrung mit KI oder was hat dich bisher am meisten verblüfft?
Also ich warte noch auf den Heurecke-Moment, wo wir sagen, jetzt haben wir wirklich was Intelligentes.
Wenn der Braincode zum Beispiel geknackt wird.
Genau. Mhm. Und ich muss gestehen, was mich mehr verblüfft hat, ist weniger, was KI oder derzeitige KI leisten kann, sondern mehr, wie die Menschen damit reagieren. Also zum Beispiel als ChatGPT rauskam, es ist sehr, sehr faszinierend und auf den ersten Blick wirkt es auch, als ob ich mit einem Menschen rede. Aber es hat auch sehr viele Probleme und es kann sehr viele Aufgaben überhaupt nicht lösen. Und trotzdem, die ganze Welt war davon gebufft und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt gerade einen riesen Hype um GPT und all diese Modelle, wo man das Gefühl hat, oh, wir haben bereits künstliche Intelligenz auf menschlichem Niveau, aber das ist nicht der Fall. Also ich finde es faszinierend, wie Menschen manchmal nach dem Äußeren gehen und nicht versuchen zu verstehen, okay, was passiert im Inneren und ist es wirklich Intelligenz oder wirkt es nur so?
Inwieweit muss man verstehen, wie es funktioniert, um damit arbeiten zu können? Um es anwenden zu können?
Also ich denke, es ist wichtig und auch notwendig, dass wir als Gesellschaft ein allgemeines Verständnis davon entwickeln, was KI ist und was sie kann, aber auch was sie nicht kann und ob sie zum Beispiel böse ist oder eben nicht, weil dort sehr viele ja, Ängste, aber auch Illusionen bestehen und wenn man mit KI arbeiten muss und möchte und KI wird in dieser Gesellschaft immer weiter verbreitet werden, dann ist es wichtig zu verstehen, was genau es ist. Für uns Forscher muss man natürlich nochmal tiefer gehen, weil solange wir nicht verstanden haben, was Intelligenz ist oder auch wie Code funktioniert oder auch auf elektronischer Ebene, wie überhaupt zum Beispiel Code im Computer übersetzt wird, wie das physikalisch passiert, solange, denke ich, werden wir auch künstliche Intelligenz auf menschlichem Niveau nicht erschaffen können. Also für uns als Forscher ist es elementar, aber ich denke auch für die Gesellschaft als Gesamtes ist es wirklich wichtig zu verstehen, was KI ist und auch was sie nicht ist.
Also auch eine gewisse Entzauberung ist vielleicht wichtig, weil man da zu viel erwartet oder das auch etwas als etwas Magisches oder sogar Unheimliches anschauen könnte.
Ja, eine Entzauberung, aber gleichzeitig auch, wie in der Philosophie häufig dann stattfindet, auch eine Verzauberung, weil ich sehe, was dann zum Beispiel alles möglich ist. Also es ist beides, würde ich sagen.
Mit welchen Sinnfragen müssen wir uns denn künftig in der Arbeitswelt als arbeitende Menschen beschäftigen?
Ein Punkt wird sicherlich sein, KI wird uns viel Arbeit abnehmen. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Zeit haben. Und dann ist natürlich für uns persönlich die Frage, was machen wir mit dieser Zeit? Das heißt, wenn für mich jetzt momentan meine Arbeit sinnstiftend ist, was bei mir zum Beispiel definitiv ist, und ich jetzt aber 5 Tage die Woche frei habe, dann muss ich sagen, okay, möchte ich jetzt zum Beispiel in die Natur gehen, möchte ich vielleicht mich mehr mit Philosophie beschäftigen, möchte ich Maler werden? Das heißt, das sind Fragen, die wir Menschen uns dann auch noch stellen werden müssen, was ich aber auch wieder als Chance für uns sehe, weil wir dadurch sehr viel mehr offene Möglichkeiten haben.
Also mehr Freiheit auch, könnte man vielleicht sagen.
Ja, und uns auch selbst verwirklichen könnten. Wir können der werden, der wir schon immer werden wollten, aber bisher einfach nicht die Zeit gefunden haben aus verschiedenen Gründen.
Rolf Pfister, herzlichen Dank fürs Herkommen und bis bald.
Ganz vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.